Wir hören auf den Bibeltext für heute. Er steht in 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und Hannah betete: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich über dein Heil. Es ist niemand heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, kein freches Reden komme aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind mit Stärke umgürtet. Die Sattwaren haben sich um Brot verkauft, und die Hungerlitten hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, ist dahingewelkt. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, indem er ihn unter die Fürsten setzt und den Thron der Ehre erben lässt. Denn die Grundfesten der Welt gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis darauf gesetzt. Er wird die Füße seiner Heiligen behüten, aber die Gottlosen müssen verstummen in der Finsternis. Denn viel Kraft hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, werden zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Welt richten und wird seinem König Macht geben und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Elkanah ging hin nach Rama in sein Haus, und der Junge war ein Diener vor dem Herrn, vor dem Priester Eli. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein lebendiges Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, und wir bitten dich, öffne unsere Ohren und Herzen, damit wir dein Wort hören und verstehen, so wie du es gehört haben möchtest. In Jesu Namen. Amen. Ja, manchmal geschehen Dinge in unserem Leben, durch die gewinnt man einen völlig neuen Blick auf die Realität. Letzte Woche sahen wir Hannah, wie sie nach vielen Jahren der Kinderlosigkeit einen solchen Moment erleben durfte, als sie ihren ersten Sohn Samuel in den Armen hält. Gott hatte ihr Gebet erhört, und das genau zur richtigen Zeit, nämlich genau als Hannah bereit war für diesen Schritt, der ihren Sohn Samuel zu einer der Schlüsselpersonen in Gottes Heilsplan werden lässt. Letzte Woche lasen wir von ihrer Bereitschaft, ihr eigenes Kind aus Gottes Perspektive neu zu sehen, als Teil von Gottes Plan. Und so unternimmt sie diesen fast unvorstellbaren Schritt und gibt ihr kostbares Kind an Gott zurück. Samuel, wie wir hier am Ende lesen, wurde ein Diener vor dem Herrn, vor dem Priester Eli, das heißt im Heiligtum in Silo. Sicherlich war das kein einfacher Schritt für sie als Mutter, aber überraschenderweise, wie wir letzte Woche schon gesehen haben, ist ihr neuer Blick auf die Realität nicht etwa von Traurigkeit geprägt, sondern von überwältigender Freude. Und wenn wir uns anschauen, was diese überwältigende Freude ausgelöst hat, dann landen wir hier in diesem Gebet, und wir sehen, Hannas Gebet birgt auch für uns das Potenzial für überwältigende Freude. Den Auslöser finden wir gleich im ersten Vers. Schauen wir uns den an. Dort heißt es: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Horn ist ein Bild von Stärke, wie man leicht nachvollziehen kann. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich über dein Heil. Was war der Auslöser für ihre Freude? Dein Heil, sagt Hannah an Gott gerichtet. Dein Heil hat mein Leben so von Grund auf verändert, mein Denken und mein Fühlen, meine Selbstwahrnehmung, die hier zum Ausdruck kommt, und mein Wollen, dass ich dieses Kind Gott überlasse. Alles wurde völlig erneuert durch dieses Heilserlebnis. Hannas Erkenntnis von Gottes Heil macht den Unterschied zwischen Traurigkeit und Freude, zwischen einem Leben auf der vermeintlichen Verliererseite oder auf der Gewinnerseite. Wo siehst du dich gerade? Welche Einblicke durfte Hanna also in Gottes Heil gewinnen? Und nur am Rande, falls der Begriff Heil etwas fremd klingt, er ist identisch mit Rettung, im Hebräischen Yeshuach, von dem übrigens auch der Name Jesus kommt, dazu später mehr. Aber ich fand es sehr wunderbar, daran erinnert zu werden, dass jedes Mal, wenn wir in der Bibel von Heil lesen, der Name Jesus drin anklingt. Aber das nur nebenbei am Rande. Das Nachdenken über Gottes Heil beginnt natürlich nicht mit dem Heil selbst, sondern mit dem Gott, der sich darin offenbart, mit dem Gott des Heils. Und das ist unser erster Punkt, der Gott des Heils. Lesen wir von Vers 2, was Hanna über Gott erkannt hat. Sie schreibt: Angesichts dieses Heils, es ist niemand heilig wie der Herr. Heilig steht für Dinge, die abgesondert sind, völlig anders als das, was nicht heilig ist. Das heißt, Gott ist nicht Teil dieser Schöpfung, wie manche meinen. Er ist anders, er ist heilig. Und wie, das finden wir in Hannas nächster Erkenntnis über Gott. Sie beleuchtet im Weiteren zwei Facetten der Heiligkeit Gottes. Erstens sagt sie, außer dir ist keiner. Ja, es gibt keinen Gott außer diesem Gott. Gott ist einzigartig, es gibt keinen Gott außer ihm. Das heißt, für Gott sein gibt es keine drei Medaillenplätze wie bei den Olympischen Spielen und Gott ist der Größte davon. Nein, es gibt keinen Wettbewerb. Keiner außer Gott ist qualifiziert, Gott zu sein. Außer Gott ist keiner. Das Zweite, was Hanna in Gottes Heil erkannt hat, ist, dass Gott ein Fels ist. Und zwar ein Fels wie kein anderer. Diese zweite Erkenntnis legt den Fokus auf Gottes Beziehung zu den Menschen. Ein Fels gibt Halt, ist ein Zufluchtsort, er schützt vor Stürmen, behütet vor dem Bösen. Das heißt, wir alle können mit einem Felsen, oft einen Felsen brauchen. Und Hanna sagt, Gott ist ein Fels, der in seiner Treue und in seiner Festigkeit, in seiner Kraft einfach unvergleichlich ist. Alles andere, jeder andere Fels, alles andere, auf das wir bauen, wird uns irgendwann im Stich lassen. Es wird zerbröckeln. Aber trotzdem brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn Gott will unser Fels sein. Er allein gibt uns Halt. Es ist kein Fels wie unser Gott, hat Hanna erkannt in diesem Heilshandeln Gottes. Und auch Vers 3 legt den Fokus weiter auf die Beziehung zu diesem unvergleichlichen Gott, diesmal allerdings aus der Perspektive der Menschen. Vers 3, lasst euer Größtes rühmen und trotzen, kein freches Reden komme aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. In einer anderen Übersetzung heißt es, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Aus dem Mund von Penina, ihrer Widersacherin, wie wir im ersten Kapitel gelesen haben, musste Hanna einen guten Teil frecher Reden über sich ergehen lassen. Aber hier hat Hanna erkannt an Gottes Heil, dass darin eine Überheblichkeit mitschwingt, die Gott nicht verborgen bleibt. Der Herr ist ein Gott, der es merkt. Von ihm werden die Taten gewogen. Das heißt, Gott beurteilt jedes menschliche Handeln. Er beurteilt, ob es aus Überheblichkeit geschieht ob man sagt, ja, ich habe die Kraft, die steckt in mir selbst. Ja, Gott merkt, ob Menschen sich selbst überschätzen und dabei Gott klein machen. Oder eben, ob sie ihren Platz vor diesem Heiligen, vor diesem unvergleichlichen Gott erkannt haben. Ob sie sich in diesem Felsen bergen und sich auf sein Heil verlassen. Wie steht es da mit dir gerade? Baust du auf deine eigene Kraft? Oder verlässt du dich auf Gottes Heil? Genauso unvergleichlich wie Gott ist auch sein Heil, das er bringt. Und in den Versen 4 bis 8 kommen wir zum Hauptteil dieses Gebetes. Wir kommen zu Gottes allumfassendem Heil. Das ist unser nächster Punkt. Gottes allumfassendes Heil. Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zum Aufbau des Gebets. Es besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, einer Einleitung in Versen 1 bis 3, wobei Vers 1 eine Sonderstellung einnimmt, dann dem Hauptteil von Vers 4 bis halb durch Vers 8 und dann dem Abschluss von der zweiten Hälfte von Vers 8 bis hin zu Vers 10. Und hier im Hauptteil von Annas Gebet geht es nun um das Ausmaß von Gottes Heil. Und beim Lesen wird deutlich, dass Gottes Heil natürlich viel mehr als nur Hannas persönliche Rettung vor Kinderlosigkeit umfasst. Aber wenn wir uns das nochmal anschauen ab Vers 4, dann geht es dort um Stärke und Schwäche, um Hunger und Sättigung, um Unfruchtbarkeit und viele Kinder, um Tod und Leben, Armut und Reichtum, Erniedrigung und Erhöhung. Es geht um alle Aspekte der menschlichen Existenz. Alles ist von Gottes Heil betroffen. Und noch eine Sache lernen wir über Gottes allumfassendes Heil. Denn beim Lesen fällt auf, dass jeder Vers eine Umkehrung darstellt. Die Mächtigen werden machtlos, die Schwachen gestärkt. Die Satten werden hungrig, die Hungrigen satt und so weiter. Und das heißt natürlich gleich vorneweg, nicht, dass Macht grundsätzlich falsch ist oder Hunger etwas grundsätzlich Gutes darstellt. Nein, es geht hier weiter um die Überheblichkeit und die Selbstüberschätzung von Menschen, die deshalb auf Kosten anderer leben und dabei nicht bedenken, dass Gott ein Gott ist, dem das nicht entgeht. Ein Gott, der unser Handeln beurteilt und sieht, wenn wir andere Menschen ausbeuten, weil wir unser eigenes Heil schaffen wollen, anstelle dessen, dass Gott uns schenkt. Und das heißt, Gottes Heil für Menschen wie Hannah bedeutet Unheil für die Peninas dieser Welt. Wir erinnern uns da an Elkanas zweite Frau, die im ersten Kapitel, wie schon gesagt, als Hannas Widersacherin bezeichnet wird, weil sie Hannas Schwachheit in ihrer Kindeslosigkeit gnadenlos ausnutzt, sie niedermacht. Und indem Gott diese Verhältnisse umkehrt, stellt er Gerechtigkeit wieder her. Gerechtigkeit ist die Substanz von Gottes Heil, wenn man so will. Und deshalb ist es so wichtig für sein Volk zu allen Zeiten und auch für uns heute, dass wir um Gerechtigkeit bestrebt sind. In der Gemeinde darf es keine Starken geben, die Schwache ausnützen, keine Intelligenten, die ihre Intelligenz auf Kosten anderer ausnützen. Es soll auch keine Hungrigen geben, keine in Not, sondern als Gemeinde lernen wir, wie wir mit Gottes Heilsprogramm, mit Gottes Gerechtigkeit für diese Welt Schritt halten. Zumindest soweit es in unserer Verantwortung liegt. Natürlich muss man sagen, das Evangelium ist nicht in erster Linie ein reines Programm für soziale Gerechtigkeit, sondern für Gottes Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet nicht unbedingt Gleichheit. Der Herr macht arm und macht reich, heißt es hier. Er erniedrigt und erhöht. Und das heißt, auch in der Gemeinde heute wird es Arme und Reiche und Leute aus jedem Hintergrund geben. Wir sollten also nicht dem extrem populären, aktuell, aber doch grundlegend falschen Denken Raum geben, dass Gerechtigkeit Gleichheit bedeutet. Unsere Gesellschaft ist besessen von der Idee, alles gleich machen zu müssen. Aber das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern dem Gegenteil davon. Wenn alles gleich gemacht wird, dann wird Erfolg, dann wird Anstrengung nicht mehr ausreichend gewürdigt. Aber das nur am Rande. Was wir hier sehen, ist, Gott handelt souverän. Und nicht immer können wir mit unseren eingeschränkten menschlichen Einblicken erkennen, warum jemand arm oder reich ist, warum die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Auch Hannah hatte lange mit ihrer Kinderlosigkeit zu kämpfen und vielleicht hatte auch sie Momente, in denen sie mit Gott gehadert hat, so wie es hier am Ende heißt. Aber was Hannah erkannt hat, ist auch für uns von Bedeutung. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und Gottes Gerechtigkeit, Gottes allumfassendes Heil ist nicht auf das Diesseits beschränkt. Es ist nicht zufällig, dass wir im Zentrum dieses Hauptteils in Vers 6 eine Erkenntnis finden, die über unser kurzes irdisches Leben hinausweist. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Ja, Gottes Heil wird sich auf jeden Aspekt unseres Lebens im Diesseits auswirken, gerade auch in der Gemeinde. Aber es gilt besonders für das Jenseits. Ja, selbst wenn man sein ganzes Leben hier in Armut verbracht hat oder auch in großem Wohlstand, dann ist Gott am Ende unserer Tage der, der unsere Taten wiegt und Gerechtigkeit herstellt. Dieser Hauptteil stellt die Frage an uns, auf welcher Seite dieser Umkehrung wir uns aktuell befinden. Und vielleicht auch, mit welcher wir uns gerne assoziieren würden. Denn auch arm sein an sich ist keine Tugend an sich, wenn man letztlich als Starker das Gleiche tun würde, wie ein Starker, der seine Position ausnützt. Womit würden wir uns assoziieren? Wo befinden wir uns aktuell? Ich denke, diese Fragen sind wichtig, weil Gott uns hier offenbart, mit welcher Seite er sich identifiziert. Ja, die Gottlosen, von denen weiter unten die Rede ist, sind diejenigen, die meinen, ihr Leben autonom von Gott unabhängig leben zu können. Und von ihnen sagt Vers 9, dass sie verstummen werden in der Finsternis. Es ist ein Bild von Gottes Gericht über die Gottlosen, bei dem sie kein Gehör finden und von dem ihnen auch kein Licht der Hoffnung leuchtet. Am Ende müssen die Gottlosen feststellen, viel Kraft hilft doch niemandem. Gott ist nicht auf der Seite der Gottlosen, auch wenn es manchmal den Anschein hat, als würde es ihnen besser gehen als uns. Gottes Heil gilt denen, die sich nicht auf sich selbst verlassen, weil sie um ihre Schwachheit wissen. Von ihnen sagt Vers 9, Gott wird die Füße seiner Heiligen behüten. Er wird darauf Acht haben, dass sie keine Fehltritte begehen, sondern in seinen Wegen ihren Lebensweg beschreiten und auch ankommen am Ziel. Gott offenbart uns also hier sein Heil als umkehrende Gerechtigkeit. Er identifiziert sich mit den Armen, den Unterdrückten, den Schwachen. Und damit stellt Gottes Heil letztlich die Welt auf den Kopf. Wenn man sich auf seine eigene Kraft verlässt, seine eigenen Ressourcen dann ist klar, diese Kraft ist endlich. Irgendwann geht das Licht aus. Nicht nur das, man hat sich auch mit Gott angelegt, von dem ja auch das gekommen ist, was wir als eigene Ressourcen betrachtet haben. Wenn du denkst, es geht dir gut, weil du etwas Gutes getan hast, dann liegst du falsch. Es geht dir gut, weil Gott dich beschenkt hat. Nur deshalb, aus keinem anderen Grund. Gott macht arm und macht reich und nicht wir selbst. Und wir alle müssen uns deshalb entscheiden, auf wessen Kraft wir uns verlassen. Wenn Gott unser Fels ist, wenn unsere Füße auf seinem Weg gehen, dann können wir einstimmen in den Lobgesang von Hanna. Und dann haben wir auch den Grund zur Freude, den sie hier zum Ausdruck bringt. Aber mir ist eine Anmerkung sehr wichtig in diesem Zusammenhang, nämlich folgende. Gerade eben habe ich die Betonung sehr stark auf unsere Reaktion auf dieses Heilshandeln gesetzt. Aber auch wenn Gottes Heilsprogramm eine so große Bedeutung für unser Leben hat, dann dürfen wir nicht den Blick dafür verlieren, dass Gott derjenige ist, der das Heil bewirkt. Und das heißt, der Blick hier und das Lob hier gehören Gott. Er allein kann den Tod umkehren, Vers 6. Er allein kann Armut und Reichtum umkehren. Er kann erniedrigen und erhöhen. Und bei allem Fragen nach den Konsequenzen für uns dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Gott derjenige ist, auf den wir unsere Hoffnung bauen sollen. Nicht auf unsere Entscheidung für Gott, so wichtig die ist, sondern auf den Gott, der diese Entscheidung geschenkt hat und auch würdigt. Unser Fokus soll also auf Gott liegen, dem Fels unseres Heils. Auf ihn sollen wir uns verlassen, denn nur er allein kann ultimative Gerechtigkeit, ultimatives Heil schenken. Wenn du dir Gerechtigkeit in dieser Welt wünschst, und ich denke, wir alle haben Ungerechtigkeit erfahren, und vielleicht fallen uns Dinge ein, wo wir wirklich auch mit Schmerzen zurückdenken und uns nach Gerechtigkeit sehnen. Dann dürfen wir wissen, dass Gott ultimative Gerechtigkeit schenken wird. Und das kann nur er allein. Nur er allein. Der Gott Israels ist nicht nur Israels Fels der Hoffnung, sondern auch unsere. Nur er kann der ganzen Erde ultimatives Heil schenken, denn außer ihm ist ja kein Gott. Er ist der Gott aller Menschen auf der gesamten Erde. Wenn das anders wäre, hätten wir hier ja keinerlei Chance, auf der richtigen Seite zu stehen. Und deshalb ist der nächste und der letzte Punkt, dem Hanna sich in globales Heil. Gottes globales Heil. Das Ende von Vers 8 lässt uns in keinem Zweifel darüber, dass Gott allein die Hoffnung aller Menschen ist. Ja, dort heißt es, die Grundfesten der Welt gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis darauf gesetzt. Ja, vielleicht kann man das mit dem Raum-Zeit-Kontinuum gleichsetzen, ich weiß es nicht genau. Vielleicht hast du eine andere Antwort, wird mich nach dem Gottesdienst interessieren. Aber die Bedeutung, egal was was mit dieser Grundfeste gemeint ist, klar ist die Bedeutung, dass Gottes Schöpfung ihm gehört. Und in ihr macht Gott, was er will, wie es seiner Gerechtigkeit entspricht. Ja, dem Allwissen aus Vers 3 steht hier Gottes Allmacht gegenüber. Beides wirkt zusammen, und zwar zum Guten derer, die sich Gott anvertrauen. Ist das nicht wunderbar? Gott kennt die Ungerechtigkeiten in deinem Leben. Gott weiß, was alles geschehen ist. Und Gott gebraucht dieses Wissen zusammen mit seiner Allmacht, um umfassend für Gerechtigkeit zu sorgen. Sein Heil wird die Enden der Welt erreichen, heißt es in Vers 10. Niemand kann Gott den Arm auf den Rücken drehen und ihm sagen, was er zu tun hat. Auch wir nicht. Aber genau das ist der Grund, warum er dich in jedem Moment, an jedem Ort, auf jede Weise behüten kann. Und sein Schutz, seine Gerechtigkeit, sein Heil wird Gott auf eine bestimmte Weise bewerkstelligen. Und dazu kommt Hannah ganz am Ende. Er wird es durch einen König bewerkstelligen. Schon in Vers 8 konnte man sich fragen, wer denn da gemeint sein könnte mit diesem Dürftigen und Erben, den Gott den Thron der Ehre erben lässt. Und schon dort hat sich angedeutet, dass Gottes Heilsplan sich nicht auf die Umkehrung der Verhältnisse von Menschen wie Hannah beschränkt, Normalsterblichen. Nein, Gott selbst wird den Höchsten in seinem Reich, der auf dem Thron der Ehre sitzt, seinen König und Gesalbten, wie es im Vers 10 heißt, ihn wird er aus dem Staub und im Schmutz dieser Welt erheben. Ist das nicht erstaunlich? Auch seinen König wird Gott auf diese Weise erheben. Und an der Stelle wird uns aus heutiger Perspektive natürlich bewusst, dass Hannah nicht nur über die nahe Zukunft prophezeit, wie man vielleicht vermuten könnte, nicht nur das Buch Samuel in seinen zwei Teilen einleitet. Vielleicht könnte man daraus ja sogar schließen, dass Hannahs Gebet dann erst im Nachhinein geschrieben wurde. Aber hier spricht sie von einem Gesalbten, der im Buch Samuel gar nicht vorkommt. Und auch sonst nicht in der Geschichte des Alten Testamentes. Hannah spricht prophetisch von Jesus Christus, der erniedrigt wurde, der sich selbst erniedrigt hat und den Gott erhöht hat. Vor 3 Wochen hatten wir schon einmal Philipper 2 angeschaut und ich habe es hier noch einmal für euch. Auf der nächsten Folie ist die Rede von Jesus Christus, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und im Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Ja, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Hier ist der, der erniedrigt ist. Und darum heißt es auf der nächsten Folie, Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hannah prophezeit hier die Ankunft von Jesus Christus, dem König und Gesalbten, der die Welt durch sein Leben, sein Sterben auf den Kopf stellt. Und erst indem er sie auf den Kopf stellt, kommt sie endlich wieder ins Lot. Steht sie endlich wieder richtig herum. Gottes vollkommenes Heil bewirkt er durch Jesus Christus. Das ist unser letzter Punkt. Gottes vollkommenes Heil bewirkt er durch Jesus Christus. Jesus lehnte es ab, aus eigener Kraft zu leben. Stattdessen vertraute er sich Gott an, der das Horn seines Gesalbten erhöhen würde. Er erniedrigte sich selbst. Er konnte das tun, weil er wusste, dass Gott sein Fels ist. Hannas kleine Errettung in der Geburt von Samuel wird damit zum Wegbereiter, zuerst für das Königtum von David, dem Mann nach Gottes Herzen, der durch ihren Sohn Samuel gesalbt wird. Aber darüber hinaus weist ihre Prophezeiung auf ein größeres Heil. Ihr eigenes Heil wird zum Spiegel eines viel größeren Heils, das Gott durch den Sohn Davids, Jesus Christus, hervorbringen wird. In ihm sehen wir die größte Umkehrung der Weltgeschichte. Als er einen unfassbar grausamen und ungerechten Tod am Kreuz starb, da wird wahr, was wir in Vers 6 im Zentrum dieses Gebets erkennen. Der Herr führt zwar ins Totenreich, sogar seinen Gesalbten, aber auch wieder heraus. Und sein Tod und seine Auferstehung bedeuten nicht nur eine Umkehrung für ihn, sie stellen nicht nur seine Welt auf den Kopf, sondern auch unsere, die wir ihm nachfolgen. In seinem Leben sehen wir, dass Erniedrigung um seinetwillen Erhöhung bringt. Armut, Reichtum, Schwachheit, Stärke. Seht ihr, was dieses Gebet mit uns macht? Es verändert unsere Perspektive auf diese Welt. Und diese Perspektive ist eine Welt auf dem Kopf. Und wir müssen uns auf den Kopf stellen und unser Leben auf den Kopf stellen lassen, damit wir die Welt so erkennen, wie sie wirklich ist. In dieser Welt läuft alles anders als nach Gottes Plan. Menschen verlassen sich auf sich selbst, auf ihre Stärke, auf ihre Ressourcen, auf alles, was sie haben und vergessen dabei, dass Gott es ihnen geschenkt hat. Jesus ist gekommen und hatte alles. Aber er erniedrigte sich selbst, weil er wusste, Gott wird ihn erhöhen. Er machte sich schwach, weil er wusste, Gott ist seine Stärke. Und genauso soll es mit uns sein. Und du musst dich entscheiden, ob du ihm nachfolgen willst. Du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du leben möchtest. Entweder leben wir aus unserer eigenen endlichen Kraft und verfolgen unser eigenes Heil, am Ende geht das Licht aus. Oder wir leben im Herrn, wie Hanna es am Anfang ausgedrückt hat. Aus seiner Kraft, im Vertrauen auf ihn, auf den Fels des Heils. In Hannas Gebet bricht ihre große Freude über Gottes Heil in Lobpreis aus. Wie ist es mit dir? Wenn man den Blick von Gottes Heil in Jesus Christus wegnimmt, dann wird man in dieser Welt schnell verzagen, verunsichert und traurig sein angesichts all dessen, was uns die Welt in den Weg schmeißt. Und früher oder später werden wir versuchen, auf die Weise der Welt zu leben. Aber das ist ein Leben auf dem Kopf. Jesus bringt es wieder ins Lot. Wenn man sich auf die eigene Kraft verlässt, wird man sich kraftlos fühlen. Und wenn nicht, dann sollte uns das zu denken geben, denn niemand ist stark durch seine eigene Kraft, heißt es hier. Es ist ein Ausdruck von Gottlosigkeit, sich seine eigenen Ressourcen selbst zuzuschreiben. Und es würde die ernsthafte Frage stellen, ob wir denn wirklich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, wenn wir sagen, schau mal auf mich, was ich alles geschafft habe. Es würde die ernsthafte Frage stellen, ob wir an Bord sind mit Gottes Heilsprogramm, mit Gottes Agenda für diese Welt. Wenn wir aber unser Heil und unser Horn der Stärke in Jesus Christus suchen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch von Neuem ganz in Jesus suchen, dann können wir einstimmen in die Worte von Hanna. Dann wird ihre Freude unsere Freude und wir können sagen, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich über dein Heil. Wie viel wahrer ist das, in Jesus Christus. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du ein Gott bist, der uns nicht nur im Kleinen rettet, im Alltag, in den kleinen Nöten, die wir haben. Ja, auch da bist du treu und dafür preisen wir dich. Aber wie viel kostbarer ist dein großes Heil, das du in Jesus Christus bewirkt hast. Wir danken dir für die Umkehrung, die wir in seinem Leben erkannt haben, dass du ihn in seiner Erniedrigung erhöht hast, dass du seine Schwachheit in Stärke verwandelt hast, seine Armut in Reichtum. Und wir danken dir, dass das auch für uns gilt, die wir ihm nachfolgen. Und ich bete für alle, die diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, noch nicht getroffen haben. Schenke du ihnen die Einsicht, dass die eigene Kraft endlich ist und dass allein deine Kraft ewig währt. Schenk du ihnen die Einsicht, dass ein Heil, das man sich selbst zu sichern versucht, am Ende bröckelt wie ein Fels in der Brandung. Aber dein Fels währt ewig. Schenk uns, dass wir uns ganz auf dich verlassen, unsere ganze Hoffnung auf dein Heil und deine Gerechtigkeit setzen, das du in Jesus Christus bewirkt hast. In Jesu Namen. Amen.